So, meine Damen und Herren, dann beginnen wir jetzt heute der Sache nach mit unserer Vorlesung Klassikerinnen der Pädagogik Römisch 2. Ich hatte Ihnen schon vor 14 Tagen mitgeteilt, dass in diesem Semester vermutlich nur Klassiker sind. Woran das liegt, müssen wir vielleicht diskutieren. Und ich hatte vor 14 Tagen noch einmal kurz resümiert, was in Klassikerinnen der Pädagogik 1 präsentiert wurde und was Sie hoffentlich inzwischen auf meiner Homepage gefunden haben. Wenn nicht, suchen Sie es sich bitte aus, damit Sie, falls Sie im ersten Teil der Vorlesung nicht dabei gewesen sind, wirklich auch auf den letzten Stand kommen. Bevor ich jetzt heute, und Sie sehen, vielen Dank, Sie sehen bereits hier die Persönlichkeit, mit der wir uns heute auseinandersetzen wollen, vielleicht noch ein paar methodische und methodologische Bemerkungen, all das verbunden mit der Aufforderung und der Bitte, wenn Ihnen irgendwas nicht klar ist oder sogar wenn Ihnen etwas klar ist, Sie aber nicht einverstanden sind, sich zu melden. Also eine Vorbemerkung zur Methode der Vorlesung, dann eine Vorbemerkung zum zeitgeschichtlichen Hintergrund auch eines solchen Klassikers und dann zur Sache selbst. Also ich bin der Überzeugung, dass man diese Klassiker nicht rein geistesgeschichtlich und auch nicht rein geisteswissenschaftlich, sondern dass man sie sich sozialwissenschaftlich betrachten muss. Das heißt, dass ich Sie und Ihre Persönlichkeit und Ihre Texte und auch Ihre Handlungen vor allem als Antworten auf Fragen, die die damaligen gesellschaftlichen Zustände aufgeworfen haben, betrachte. Nun muss man sich klar machen, und einige von Ihnen werden vielleicht sich ein bisschen mit Soziologie beschäftigen, dass es natürlich auf gesellschaftliche Fragen und Probleme immer unterschiedliche Antworten gibt. Um Ihnen also ein Beispiel zu geben, das derzeit vor dem Hintergrund des Landtagswahlkampfes in Nordrhein-Westfalen die Gemüter heftig erregt. Das ist nun die Frage nach dem Betreuungsgeld, wozu CDU und SPD unterschiedliche Meinungen haben. Die jetzige nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin und Kandidatin für das künftige Ministerpräsidentenamt hat dafür votiert, dass alle Kinder mindestens vom dritten Lebensjahr ab in eine Kita gehen sollen. Demgegenüber beharrt die CDU darauf, dass Kleinkinderziehung auch grundgesetzlich garantiert in erster Linie Elternrecht und Elternpflicht ist und dass dann deswegen Eltern, die aus welchen Gründen auch immer beschließen, ihre Kinder zu Hause bis zur Schulreife zu behalten, dafür dann ein Betreuungsgeld bekommen sollen. Dagegen sagen nun die SPD und andere linke Parteien, dass das genauso wäre, dass wenn man jetzt beschließt, nicht ins Museum und nicht an die Universität und vielleicht nicht in die Oper zu gehen, man dafür ein entsprechendes Guthaben bekommt. Ich habe dazu eine klare Meinung. Ich neige grundsätzlich da der sozialdemokratischen Position zu. Aber ich bringe Ihnen das als ein Beispiel dafür, dass gesellschaftliche Probleme immer unterschiedliche Antworten ermöglichen. Denn an einem ist natürlich nicht zu rütteln. Das wissen wir so aus der Bindungsforschung und aus der Kleinst- und Kleinkindforschung, dass es natürlich nicht gut ist, wenn ganz kleine Kinder, noch bevor sie sich selbstständig im Raum bewegen können, schon in eine öffentliche Betreuungsrichtung, Einrichtung gegeben werden. Ich will das jetzt nicht diskutieren, es ist nur ein Beispiel dafür, was es heißt, dass gesellschaftliche Problemlagen unterschiedliche Antworten provozieren können. Und das, so werden Sie sehen, ist bei unseren Klassikern, Klassikerinnen ganz genau so der Fall. Solche geisteswissenschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Betrachtungen sind keine naturwissenschaftlichen Überlegungen. Das heißt, es gibt hier nicht dasselbe Ausmaß an Präzision. Es gibt in den allerwenigsten Fällen eindeutige Lösungen. Und wir werden zu betrachten haben, wie die pädagogischen Probleme, die unsere Klassikerinnen und Klassiker bearbeiten und auf die sie Antworten geben, auf ihre gesellschaftlichen, ihre damaligen gesellschaftlichen Problemlagen reagieren. So viel zu meiner methodisch-methodologischen Vorbemerkung. Haben Sie dazu eine Anmerkung oder eine Nachfrage? Wenn nicht, dann will ich jetzt in kurzen Bemerkungen versuchen, die damalige gesellschaftliche Lage in unterschiedlichen europäischen und deutschen Ländern zu skizzieren. Und da würde ich Sie bitten, nochmal alles hervorzukramen, was Ihnen aus Ihrem Geschichtsunterricht aus dieser Zeit des 18., des späten 18. und des frühen 19. Jahrhunderts noch erinnerlich ist. Es fängt damit an, dass die politische Landkarte Europas und der deutschen Länder anders aussah, als das heute der Fall ist. Zwar gab es bereits Nationalstaaten wie England und Frankreich, ansonsten gab es aber eine Reihe großer Imperien, Österreich, Ungarn, das Zarenreich, und das war nun kein Imperium, sondern eher ein Gebilde, wie es heute die Europäische Union ist, das Deutsche Reich. Das Deutsche Reich war selbst eine Art Dachverband mehr oder weniger unabhängiger Staaten, in aller Regel deutscher Zunge, wo Deutsch gesprochen worden ist. Und dazu gehörten unter anderem der deutschsprachige Teil Österreich-Ungarns und natürlich Preußen, das aber damals, und das ist jetzt eine sehr langwierige Geschichte, auf die ich nicht eingehe, bis an den Rhein sich ausdehnte, natürlich nicht überall. Die Stadt, in der wir heute leben, Frankfurt am Main, war eine Art eigener Kleinstaat, eine freie Reichsstadt. Hessen-Nassau war ein eigener Staat, Bayern sowieso. Also eine Fülle von Staaten mit unterschiedlichen Verfassungen, unterschiedlichen Herrschaftshäusern und natürlich auch, und das darf man gar nicht vergessen, unterschiedlichen wirtschaftlichen Bedingungen. Wir lassen jetzt aber die deutschen Länder und Preußen zunächst einmal zurück, um den Blick nach Frankreich zu werfen, weil sich im damaligen Frankreich nun die wesentlichen Umbrüche ereignet haben, die dann auch das Bildungsdenken und das pädagogische Denken von jemandem wie Wilhelm von Humboldt wesentlich beeinflusst haben. Ihnen ist sicher noch aus dem Schulunterricht das Jahr 1789, das Jahr der Französischen Revolution, erinnerlich. Und wie und warum es zu dieser Revolution gekommen ist, die nun gerade auch die Klassiker, die wir hier besprechen werden, wesentlich beeinflusst haben, muss man also einen kurzen Rückblick jetzt auf die französische Geschichte machen. Keine Angst, ich mache es nicht allzu lange. Also Frankreich stand damals unter dem, was mit einem französischen Ausdruck die Historiker das Ancien Régime nennen, also die alte Herrschaftsform. Die alte Herrschaftsform war ökonomisch dadurch gekennzeichnet, dass man es mit einem aufsteigenden Bürgertum zu tun hatte, das sich sowohl im Handel, aber auch schon in der industriellen Produktion noch nicht mit Fabriken, sondern mit großen Handwerksbetrieben, mit Manufakturbetrieben aufgestellt hatte. Ansonsten war aber Frankreich ein Staat, in dem wie in den meisten Staaten der europäischen Länder jener Zeit die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung nach wie vor in der Landwirtschaft beschäftigt war, zum Teil unter außerordentlich ärmlichen und abhängigen Bedingungen. Das, was wir heute so als einen freien Bauernstand bezeichnen, gab es zwar auch noch, aber nicht wesentlich. Es waren im Wesentlichen große Landbesitze, die von abhängigen Landarbeitern bearbeitet wurden. Darüber hinaus eine aufblühende Manufakturindustrie, Handel und Gewerbe. Ökonomische Branchen, die wirtschaftlich reüssierten, und auf deren Geld es natürlich der damalige französische Staat abgesehen hatte. Was war das für ein Staat? Das war ein Staat, der sich selbst als ein absolutistischer Staat betrachtet hatte. Was so viel heißen will, war, wie dass der Herrscher, also in diesem Fall der französische König, mit einem lateinischen Ausdruck legibus absolutus, also von den Gesetzen befreit, als oberste Instanz sowohl der Regierung als auch der Gesetzgebung als auch der Rechtsprechung fungiert hat. Das war die Theorie, die in weiten Teilen auch praktisch geworden ist. Allerdings gibt es schon damals in Frankreich im Laufe des 18. Jahrhunderts eine Entwicklung, dass man den bürgerlichen Ständen, die Steuern zahlen mussten, um den Hof in all seiner Pracht in Versailles und diese verschiedenen Kriege, die diese Fürstenhäuser geführt haben, zu finanzieren, dass man also dieses Bürgertum zu sogenannten Parlament, also Parlamenten zusammengerufen hat, wo sie ein bisschen Mitsprache hatten. Ich verzichte hier auch auf die Details, aber im Wesentlichen dann mit dem Hof darüber und dessen Beamten darüber diskutieren und sprechen konnten, wie hoch die jeweilige Steuerquote ist. Ansonsten war Frankreich, das absolutistische Frankreich, eine ständisch gegliederte Gesellschaft, also an der Spitze das Königshaus, darunter der Adel, dann die Geistlichkeit, und das war damals in Frankreich mit ganz, ganz, ganz geringen Ausnahmen überwiegend der katholische Klerus. Gab ein paar wenige Protestanten, ein paar wenige Juden, ansonsten war das ein katholisches Land. Und man darf sagen, und auch hier gibt es wie immer Differenzierungen, dass im Großen und Ganzen, also der Adel, das Königshaus und die katholische Kirche als die beiden führenden Stände eine Koalition eingegangen sind zur Herrschaft über dieses Land. Darunter kommt dann der sogenannte dritte Stand, also das produktive Bürgertum, aus dem, das haben wir im vergangenen Semester anhand von Rousseau diskutiert, nennenswerte Impulse sowohl für die Pädagogik als auch für die Begründung und Durchsetzung der bürgerlichen Familie hinzugekommen sind. Und dann gab es viertens den sogenannten vierten Stand. Also das waren die Arbeiter, die Bauern, die keinen Landbesitz hatten. Das waren Dienstboten und andere mehr, vor allem in der großen Hauptstadt Paris, aber auch in anderen Städten im Süden, Marseille und so weiter. Also das war ungefähr so der Aufbau dieser Gesellschaft. Und jetzt kommt hinzu, dass in den Jahren ab 1786 die Ernährungslage aufgrund einiger Hungerkatastrophen oder ausfallender Ernten, die Ernährungslage sich sehr verschlechtert, dass der königliche Hof durch schlechtes Wirtschaften immer mehr Schulden gemacht hat und einen großen Finanzbedarf hatte. Das darüber hinaus, und das ist wieder für die Pädagogik und also die geistige Entwicklung dieser Gesellschaft wichtig, man all die Zeit nebenher bereits eine Bewegung der Aufklärung, Les Lumières, also hatte, also von meistens Denkern, gab auch ein paar Frauen drunter, die der Meinung waren, dass die von der Kirche verkündeten Wahrheiten einfach nicht stimmen, sondern dass man selbstständig denken muss. Diderot, Voltaire und andere mehr. Vor dem Hintergrund der Finanznot des Hofs und der sich verschlechternden Ernährungslage der Bevölkerung im Allgemeinen werden dann im Jahr 1789 vom französischen Hof die sogenannten Generalstände, das sind vor allem also die bürgerlichen Parlamente, nach Paris einberufen, um also sie aufzufordern, was zur Finanzierung von Hof und Staat beizutragen. Und diese bürgerlichen Stände sind inzwischen nicht mehr bereit, sich mit ein paar Konzessionen irgendwie befrieden zu lassen, sondern sie wollen mehr. Sie wollen jetzt auf das hinaus, was es bereits in Großbritannien, in England gab, nämlich eine konstitutionelle Monarchie. Also keine absolutistische, sondern eine konstitutionelle Monarchie. Das heißt, dass nicht mehr der König, das Herrscherhaus in einem Gesetzgebung, Regierung und Rechtsprechung vereint, sondern dass es eine Verfassung gibt, in deren Rahmen dann der König eine bestimmte Funktion hat. In diesem Zusammenhang, und to make a long story short, kommt es dann zur Zusammenkunft dieser Generalstände, die dann beschließen, sich nicht mehr nach Hause schicken zu lassen, die dann anfangen, über Menschen- und Bürgerrechte zu diskutieren, die anfangen, eine Verfassung zu verabschieden. Dann gibt es in Paris selbst Unruhen, die wesentlich nun zusammenhängen, also mit der miserablen Lage des vierten Standes. Und haben wir jetzt bald, am 14. Juli 1789 kommt es dann zu Unruhen in den Straßen. Es wird jetzt das Gefängnis Frankreichs und des Königs gestürmt, die Bastille, wo kaum noch Leute drin saßen, aber jedenfalls kommt es zu wesentlichen Aufständen und Unruhen in den Straßen. Und unterdessen diskutiert nun dieser dritte Stand des Bürgertums als selbsternanntes, jetzt noch nicht aus freien Wahlen hervorgegangenes Parlament, über die Zukunft Frankreichs. Das hat die deutschen Intellektuellen, seien sie jünger oder seien sie älter, Herder, Lessing und andere und eben auch Wilhelm von Humboldt, natürlich außerordentlich interessiert. was sich da in Frankreich abgespielt hat. Und auch jüngere Philosophen, also etwa, die waren damals so 14, 15, also Hegel, Schelling und der Düchter Hölderlin, die an der Universität Tübingen auf das evangelische Stift gegangen sind, haben also dann von der Französischen Revolution gehört haben, waren sie ungeheuer bewegt und haben im Garten des Tübinger Stifts einen Freiheitsbaum aufgestellt, um den sie dann getanzt sind. Also das war wirklich ein charismatischer Augenblick. Wiederum, so schön wie das angefangen hat, so problematisch ist das dann weitergegangen, da diese Französische Revolution heftigste soziale Konflikte nicht nur zum Vorschein, sondern auch ausgetragen hat, zum Teil mit sehr hässlichen, gewaltsamen Formen. Also dass dann Angehörige sowohl des Adels als auch der Geistlichkeit verfolgt wurden, dass es revolutionäre Herrschaftsformen gegeben hat, die sich so paranoid verhalten haben und dann also in eine Form der Terror umgeschlagen sind, also des revolutionären Terrors, der mit vielen öffentlich vorgetragenen und ausgetragenen Todesurteilen, mit dieser Maschine, dem Fallbeil, der Guillotine ausgetragen wurden, so dass sich viele unserer Bezugsleute, es werden vor allem Deutsche sein, sich dann doch mit einem gewissen Grausen von diesen französischen Entwicklungen abgewandt haben. Das ist eine lange, detaillierte Geschichte, die ich übergehe. Ich will Ihnen lediglich noch mitteilen, dass, wie das oft nach Revolutionen der Fall ist, es dann ein starker Mann ist, der, nennen wir es mal so, das Chaos irgendwie beendet. Das war in diesem Fall einer der außerordentlich erfolgreichen Militärbefehlshaber der französischen Revolutionsarmeen, den inzwischen ganz Europa den Krieg erklärt hatte, nämlich Napoleon, der dann weitestgehend die Macht übernommen hat, der nicht mehr der Meinung gewesen ist, dass er von Gottes Gnaden berufen worden ist, sondern der in unseren Begriffen gesprochen ein self-made man gewesen ist. Es gibt ein berühmtes Bild, ich kann es vielleicht mal in der nächsten Woche mitbringen zum Nachtrag, wo Napoleon sich dann selbst zum Kaiser krönt. Das wäre vorher in vorrevolutionären Zeiten unmöglich gewesen. Da wurde man von der Kirche zum König gekrönt, aber sich selbst, das war schon so ein Ausdruck von Autonomie und Herrschaft, die unvorstellbar war. Und Napoleon, das ist auch eine lange, sehr schwierige Geschichte, die bei uns jetzt auch eine große Rolle spielen wird, war ursprünglich jemand, der, so würden wir heute im Rückblick sagen, eine sehr fortschrittliche Politik gemacht hat, also dieses alte, feudale, unterschiedliche Recht abgeschafft hat und ein einheitliches bürgerliches Recht hat schaffen lassen, den Code Civil. Dann ist er leider einem gewissen militärischen Größenwahn erlegen, der dann, das haben Sie vielleicht auch noch in Erinnerung, vielleicht kennen auch ein paar von Ihnen den Roman von Tolstoi, Krieg und Frieden oder einen der mehreren Verfilmungen, im Jahr 1812 mit einer grauenhaften Niederlage aufgrund des Angriffs gegen das zaristische Russland endete. Das ist der zeithistorische Rahmen, in dem jemand wie Wilhelm von Humboldt, der nun im Rahmen des preußischen Staates wirkte, zu verstehen ist. Eines preußischen Staates, der vor dem Hintergrund der Französischen Revolution und der mehrfachen Niederlagen der preußischen Armeen, die auch noch in so einem Ancien Regime gewissermaßen aufgestellt worden sind, zu erklären sind. Preußen war damals ein Staat, und das haben die klugen Leute erkannt, der dringend reformbedürftig gewesen ist. Und die Frage, die sich stellte, war, will man es genauso machen wie in Frankreich Oder ist es möglich, eine gewisse Modernisierung, eine Reform der Gesellschaft zu exekutieren, durchzuführen, ohne diese ganzen Probleme mit bürgerkriegsartigen Zuständen, Terror und so weiter in Kauf zu nehmen? Denn was natürlich schockierend gewesen ist für das ganze damalige gebildete Europa, war, dass die französischen Revolutionäre 1793 den letzten, bis dahin letzten französischen König Ludwig den 16. aufs Schafott geführt und geköpft haben. Das war ein Schock, obwohl es nicht das erste Mal gewesen ist. Knapp 100 Jahre zuvor sind in England während der Puritanischen Revolution ist auch ein englischer König hingerichtet worden. Aber Sie müssen sich vorstellen, was das gewesen ist. Also in Gesellschaften, die über Jahrhunderte von als beinahe göttlich verehrten Königen regiert worden sind, so jemanden einfach zu köpfen, das war schon ein Einschnitt. Einer der bedeutendsten deutschen Soziologen, Max Weber, hat mal mit so etwas grimmigen, nicht ganz ernst gemeinten Worten gesagt, es wäre den Deutschen in ihrer historischen Entwicklung besser bekommen, sie hätten auch mal einen König geköpft. Und also das kann man sich natürlich nicht wünschen, das ist aus unserer Sicht heute grausam, aber worauf Weber, glaube ich, raus wollte, war, man musste mal so einen Bruch markieren, aber dieser Bruch führte einfach dazu, dass in Deutschland jedenfalls, oder genauer gesagt, in den deutschen Ländern, Deutschland gab es noch nicht, Deutschland gibt es erst seit 1871, dass man das in den deutschen Ländern außerordentlich genau beobachtet hat und sich seine Gedanken gemacht hat, ob es möglich ist, diese zum Teil noch mittelalterlichen Gesellschaften auch ohne eine blutige Revolution zu reformieren. Und einer derjenigen, die für dieses Programm gestanden haben, war eben Wilhelm von Humboldt. Soweit jetzt mal eine kurze sozialgeschichtliche Einbettung. Gibt es dazu Kommentare oder noch präzisierende Nachfragen? Okay, dann will ich jetzt zunächst Ihnen ein paar Daten zur Biografie sagen und Ihnen ein Buch empfehlen, das, wie ich finde, unter den vielen Publikationen, die es in den letzten Jahren zu Humboldt gegeben hat, mit Abstand das Beste ist. Das ist das Buch von Franz Michael Konrad, Wilhelm von Humboldt, erschienen in der Reihe UTB Profile 2010. Ich weiß natürlich, und ich mache das auch, dass man sich heute zum Studium und gelegentlich auch, was man natürlich als Professor weniger gerne sieht, also aus Wikipedia bedient. Jetzt nur nebenbei, machen Sie mal den Test und gucken Sie mal, wenn Sie die Gelegenheit haben, bei Wikipedia sich den Artikel über Wilhelm von Humboldt an und vergleichen Sie das mit diesem durchaus preiswerten Büchlein und dann werden Sie sehen, dass auch in dieser digitalen Welt, also das analoge Buchmedium immer noch eine ganze Reihe von Vorteilen hat. Man muss sich das im Einzelnen ansehen, es gibt auch durchaus Wikipedia Artikel, die ich empfehlen kann, aber machen Sie einfach mal den Test, Klammer zu. Und also jetzt zur Lebensgeschichte anhand von Wilhelm von Humboldt und das, was ich jetzt im Folgenden sowohl an biografischen Angaben als auch an Zitaten Ihnen präsentiere, entnehme ich weitestgehend diesem Buch von Franz Michael Konrad. Also, der Humboldt wird im Jahre 1767 in Potsdam geboren, als Sohn einer noch nicht lange adligen Familie. Wilhelm von Humboldt hatte einen Bruder, Alexander von Humboldt. Beide sind sehr berühmt geworden. Wilhelm von Humboldt als Sprachforscher, als Bildungsphilosoph und auch als politischer Philosoph. Sein Bruder Alexander von Humboldt ist ebenfalls eine, ja, man darf den Ausdruck benutzen, faszinierende Figur. Er war einer der ersten großen, bedeutenden Reisenden, der das damals noch weitgehend unerschlossene Lateinamerika bereist hat und darüber wirklich sehr faszinierende Reiseschilderungen verfasst hat. Wie damals in vielen begüterten Familien üblich, wurden die beiden Söhne nicht in eine Schule geschickt. Es gab noch kein allgemein bildendes Schulwesen in Preußen, sondern sie wurden zu Hause durch Hauslehrer unterrichtet. Und der Beruf des Hauslehrers war für angehende Akademiker und Intellektuelle auch durchaus in vielen Fällen der erste Schritt ihrer beruflichen Karriere. Im Alter von 20 immatrikuliert sich Wilhelm von Humboldt, bei dem sind wir jetzt, an der Universität Frankfurt an der Oder, um dann 1788 an eine der damals bedeutendsten deutschen Universitäten zu wechseln, an die Universität Göttingen, die damals als Inbegriff der Aufklärungsuniversität galt. 1789 nun, da ist er knapp 22 Jahre, bereist er als einer der wenigen deutschen Intellektuellen auch das revolutionäre Frankreich. Er reist nach Paris, sieht sich das alles etwas genauer an, ist dann 1790 wieder zurück in Berlin und wird Assessor beim Berliner Kammergericht. Und damals waren die Karrierewege noch ein bisschen einfacher. Wird er zugleich Beamter im damaligen Außenministerium Preußens. Er heiratet 1791 und zieht sich dann aus seinen beruflichen Verpflichtungen zurück. Als geistig interessierter Mensch lebt er 1794 in Jena. Jena war damals eine der Hochburgen des neuen Denkens. Dort wirkte nicht nur Fichte, über den wir noch nächste Woche sprechen werden, sondern eben auch Friedrich Schiller. Und Humboldt bildete mit Friedrich Schiller in Jena ein Arbeitsteam und sie haben sich da mit Fragen der philosophischen Ästhetik auseinandergesetzt. 1797 zieht Humboldt nach Paris. Das ist in einer Zeit, in der die schlimmsten Wirren der Revolution schon vorbei sind. Er arbeitet immer noch an ästhetischen Fragen, fängt aber schon an, sich mit seiner großen Leidenschaft zu befassen, nämlich der Linguistik. Reist dann in den nächsten 3-4 Jahren durch Spanien ins Baskenland, um 1801 nach Berlin zurückzukehren. Und dann schlägt er eine diplomatische Laufbahn an. Er wird 1802 zum Botschafter Preußens im Vatikan bestellt, zieht nach Rom und beschäftigt sich dort wiederum mit der Antike und mit ästhetischen Problemen. 1808 kehrt er jetzt nach Preußen zurück. 1809, und damit wird nun Humboldt für uns im engeren Sinne interessant, wird er gewissermaßen Wissenschaftsminister. Das hieß damals, er wird zum Leiter der Sektion Kultus und Unterricht im preußischen Innenministerium ernannt. Wird dann eine ganze Reihe von Initiativen zur Reform des preußischen Schulwesens starten und ist einer der wesentlichen Initiatoren und Gründungsfiguren der Berliner Universität. Das macht er alles nur kurz. Knappes Jahr, 1810 tritt er davon schon wieder zurück und wird jetzt preußischer Botschafter in Wien und beschäftigt sich dann in den nächsten Jahren kaum noch mit pädagogischen Fragen, sondern mit der Frage, wie eigentlich die deutschsprachigen Länder politisch organisiert werden sollen. 1819 wird er dann Minister für ständische Angelegenheiten, also als Sozialminister, wird aber dann entlassen, zieht sich im Jahr 1820 auf sein Schloss, Schloss Tegel bei Berlin zurück und studiert nun also vor allem wieder Linguistik und er stirbt 1835 im Alter von 68 Jahren, also für damalige Zeiten vergleichsweise alt geworden. Ich habe jetzt ein Jahr übergangen, das werden wir dann gleich in der Vorbereitung zu seinen im engeren Sinne bildungspolitischen Maßgaben hören. Aber zunächst, und Sie haben den Begriff bereits gehört, ist es wichtig, sich mit dem Begriff der Bildung auseinanderzusetzen, der vor allem von Wilhelm von Humboldt geprägt worden ist und der auch für uns heute in den deutschsprachigen Ländern, also in der Bundesrepublik, in Österreich und der Schweiz, in der Erziehungswissenschaft eine herausgehobene Rolle einnimmt. Kolleginnen und Kollegen, die als Erziehungswissenschaftler und Bildungsforscher international vergleichend arbeiten, ist dieser Bildungsbegriff immer ein bisschen ein Ärgernis, denn er lässt sich nicht wirklich in die anderen Sprachen übersetzen. Es gibt dafür eigentlich im Englischen und Französischen kein Pendant. Dort spricht man eben von Education oder Education. Wie es mit den slawischen Sprachen ist, weiß ich sowieso nicht. Ich habe das auch schon mal im letzten Semester präsentiert. Da war eine Kommilitonin aus Russland oder Polen, also die hat versucht, so eine Art Entsprechung dafür zu finden. Jedenfalls, wenn Sie schon mal eine Einführungsvorlesung bei mir oder bei einem anderen Kollegen gehört haben, dann wissen Sie, dass wir in der Pädagogik diese 3 bis 4 Grundbegriffe haben. Erstens die Sozialisation, zweitens die Erziehung, drittens Entwicklung. Und das alles ist gut übersetzbar. Socialization, Education, Development. Mit Bildung geht es einfach nicht. Ist eine Sonderentwicklung und dann ist natürlich die Frage, ob uns das in unserem Kulturraum so ein bisschen provinzialisiert. Ich finde nicht. Ich finde, es ist ein sehr sinnvoller und anregender Begriff, der allerdings viel mit der Geschichte der deutschsprachigen Aufklärung zu tun hat. Deutschsprachige Aufklärung, wir hatten im vergangenen Semester das an Kant durchexerziert, ging in der Nachfolge des christlichen Glaubens, den sie ja zurückgewiesen hat, davon aus, dass es so etwas wie eine Bestimmung des Menschen und des Menschengeschlechts gibt. Und so ist es auch, der Begriff der Bildung kommt ursprünglich aus der Theologie, und zwar aus der deutschsprachigen mittelalterlichen Mystik. Ihnen wird noch aus dem Religionsunterricht oder Konfirmandenunterricht, Kommunionsvorbereitung vielleicht die ein oder andere biblische Passage aus dem Buch Genesis in Erinnerung sein. Gott schuf den Menschen in seinem Bilde. In der hochmittelalterlichen Mystik im 13. und 14. Jahrhundert, vor allem bei einem bekannten deutschsprachigen Mystiker, Meister Eckhart, gab es dann so die Vorstellung, dass der Mensch innerlich gebildet wird, also seine Seele bis hin zur Überlegung, dass Gott eigentlich in der menschlichen Seele ist. Diese Bedeutung geht allmählich verloren und im 18. Jahrhundert taucht dann der Bildungsbegriff neu auf, vor dem Hintergrund einer Aufklärung, die nun den Menschen als ein autonomes Wesen ansieht. Und ich bringe Ihnen jetzt ein zentrales, wesentliches, kanonisches Zitat aus den Hauptwerken Humboldts Band 1. Ich zitiere das aber nach diesem Bändchen von Franz Michael Konrad, Seite 39. In seiner Ideenschrift von 1792 schreibt Humboldt, Zitat: Der wahre Zweck des Menschen, nicht der, welchen die wechselnde Neigung, sondern welchen die ewig unveränderliche Vernunft ihm vorschreibt, ist die höchste und proportionierlichste Bildung seiner Kräfte zu einem Ganzen. Zu dieser Bildung ist Freiheit die erste und unerlässliche Bedingung. Allein außer der Freiheit erfordert die Entwicklung der menschlichen Kräfte noch etwas anderes, obgleich mit der Freiheit eng verbundenes, Mannigfaltigkeit der Situationen. Auch der freieste und unabhängigste Mensch, in einförmige Lagen versetzt, bildet sich minder aus. Ende des Zitats. Lassen Sie mich mit Ihnen gemeinsam das ein bisschen genauer betrachten. Also hier ist die Rede, und jetzt kann man mal überlegen, ob uns das ganz fremd geworden ist oder ob das irgendwie eine sinnvolle Annahme ist, vom wahren Zweck des Menschen. Sowas wie den Zweck des Menschen kennt man natürlich aus dem jüdischen und dem christlichen Glauben, wenn man sich das Buch Genesis ansieht. Also da schuf Gott den Menschen in seinem Bilde, er überließ ihm die Erde, er gab ihm auf, sich zu vermehren und fruchtbar zu sein. Und wenn Sie dann die biblische Geschichte weitergehen, dann haben Sie dieses Bild eines göttlichen Gesetzgebers, der mit der Menschheit erst im Noachidischen Bund, dann mit den Kindern Israels, später mit einer kleineren Gruppe einen Bund schließt, um den Menschen bestimmte Aufgaben zuzuweisen. In erster Linie, was sie nicht tun dürfen, Noachidischer Bund, dann das, was sie ja tun sollen, unter Rechtsverhältnissen zu leben, in den 10 Geboten nicht zu lügen, nicht Ehe zu brechen, nicht zu stehlen, nicht zu morden. Also so viel, also Theologie, das glaubte man aus verschiedenen Gründen in vielen Kreisen von Gebildeten im 18. Jahrhundert so nicht mehr nachvollziehen zu können. Der Gedanke, dass es so etwas wie einen göttlichen Gesetzgeber gibt, war damals vielen fremd geworden. Anstatt dessen, und das ist interessant, war man der Meinung, dass es so etwas, und das war in unserem Zitat drin, eine ewig unveränderliche Vernunft gibt. Dass es also Vorgaben gibt, zu denen die Menschen nicht an irgendeinen Gott glauben müssen, sondern Vorgaben, die sie verstehen können, wenn sie sich nur ihrer Vernunft, ihres Denkens befleißigen, durch eigene Anstrengungen. Aber dann zeigt sich, das ist eine ewig unveränderliche Vernunft und die schreibt der Menschheit einen wahren Zweck vor. Und welches ist dieser wahre Zweck? Und das ist gewissermaßen der Kerngedanke der Bildungsidee, die höchste und proportionierlichste Bildung seiner Kräfte zu einem Ganzen. Man könnte das so paraphrasieren: Den Menschen ist, wenn sie ihre eigene Vernunft ebenso ernst nehmen wie das, was sie an sich als lebendigen Wesen entdecken, ist es ihnen aufgegeben, diese Anlagen, die sie möglicherweise bei sich entdecken, zu entwickeln und auszubilden, zu einem höchstmöglichen Standard zu bringen, aber nicht, jedenfalls auch Humboldt, in einer vereinseitigenden Weise, sondern proportionierlich. Also um ein ganz schlichtes Beispiel zu bringen, wenn Eltern bei ihrem Sohn oder ihrer Tochter feststellen, dass das Kind sowohl sprachlich als auch musikalisch begabt ist, dann würde in der Konsequenz des Humboldtschen Bildungsgedankens es liegen, dass beide Begabungen entfaltet und verantwortet werden. Das allerdings wäre, und auf diese Schwierigkeit müssen wir noch kommen, das wäre Erziehung. Bildung ist etwas, das nach Humboldt der mündige Mensch in die eigene Hand nehmen muss. Und das wiederum funktioniert nur, wenn Freiheit vorausgesetzt wird. Und es ist interessant, dass Wilhelm von Humboldt, und jetzt gehe ich nochmal einen Schritt zurück von seiner Bildungsphilosophie und seinem pädagogischen Denken, auch ein politischer Autor gewesen ist, der im Jahr 1792, jetzt ist er 25 Jahre alt, einen Text geschrieben hat unter dem Titel Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen. Der junge Wilhelm von Humboldt war, daran kann überhaupt kein Zweifel bestehen, ein echter und im besten Sinne wirklicher Liberaler. Das war jemand, der sowohl den preußischen als auch den französischen Absolutismus mitbekommen hat, als auch die Auswüchse des revolutionär-französischen Staates. Und er war von seinen ganzen Grundüberlegungen her in gewisser Weise ein Antipode zu Rousseau als politischem Denker. Rousseau war ja der Meinung, dass es sowas wie eine ursprüngliche menschliche Freiheit gar nicht gibt, sondern dass wir unsere Freiheit nur dadurch bekommen, dass wir uns als souverän in einem politischen Staat zusammentun, unsere ursprüngliche Freiheit aufgeben und durch gemeinsame Gesetzgebung unsere neue politische Freiheit erwerben. Das war Humboldts Meinung nicht. Er ist einer, der an sowas wie ursprüngliche, natürliche Freiheiten geglaubt hat, weswegen er im Unterschied also zu den französischen Revolutionären und im Unterschied auch zu Rousseau den Staat als Maschine, das war bei Schiller übrigens ebenso, eher misstrauisch gegenüberstand. Für Humboldt gibt es genau zwei Staatszwecke, und daran können Sie sehen, also der war wirklich ein Liberaler. Das werden wir heute nicht mehr so sehen, aber das wäre jetzt Gegenstand einer politischen Auseinandersetzung. Alleiniger Staatszweck sei es, jetzt Zitat Konrad, Seite 22, Sicherheit zu gewähren, sowohl gegen auswärtige Feinde wie gegen innere Zwistigkeit. Also das Beste, was ein Staat machen kann, ist, das Gemeinwesen nach außen hin zu verteidigen und nach innen hin eine halbwegs funktionierende, so hieß es damals, Polizei mit Y geschrieben, aufzustellen, damit die Bürgerinnen und Bürger in ihrer Selbsttätigkeit, ihren Geschäften, und jetzt meine ich nicht nur die ökonomischen Geschäfte, nachgehen können, weswegen Humboldt den Staat als, Zitat, eine Sicherheitsanstalt bezeichnet hat, nicht mehr und nicht weniger. Das sind radikal-liberale Positionen, die auch im 20. Jahrhundert gelegentlich noch behauptet werden. Und ich glaube, man tut jetzt auch einer Partei der FDP, wie der FDP, kein Unrecht, wenn man sagt, dass das so Grundideen sind, die ihr ideologisch gesehen immer noch nahestehen. Was dahinter, was bei alledem, und in der Bildungspolitik wird es bei Humboldt auch etwas anders, nicht gesehen wird, ist, dass es natürlich so etwas wie eine soziale Frage gegeben hat. Und dass man von Freiheit im Rahmen eines solchen Staates eigentlich nur dann sprechen kann, das ist jedenfalls meine Meinung, wenn diese bürgerlichen Freiheiten auch für alle Glieder einer Gesellschaft den gleichen Wert haben. Also von der Pressefreiheit hat niemand etwas, der nicht lesen und schreiben kann. Und damit hat man dann natürlich eine ganze Reihe von Folgeproblemen. Also, das ist das Problem, das sich Humboldt stellen wird, wie man diesen radikal-liberalen Anspruch verbunden mit dieser idealistischen Bildungsidee politisch gestalten kann. Deswegen, ich habe es vorgelesen, zu dieser Bildung ist Freiheit die erste und unerlässliche Bedingung. Und Freiheit heißt jetzt hier nicht nur, dass man also einfach Willkür, sondern heißt natürlich durchaus, also bedeutet einen entsprechenden gesetzlichen Rahmen. Aber, und darauf will ich auch noch hinweisen, nochmal das Zitat, allein außer der Freiheit erfordert die Entwicklung der menschlichen Kräfte noch etwas anderes, obgleich mit der Freiheit eng verbunden ist, Mannigfaltigkeit der Situationen. Auch der freieste und unabhängigste Mensch in einförmige Lagen versetzt, bildet sich minder aus. Das ist interessant, weil darin anklingt, dass man die Bildung nicht aus sich selbst heraus erschaffen kann, sondern auf eine entsprechende Umwelt, man könnte sagen abwechslungsreiche Umwelt angewiesen ist. Und das hat er dann in einer Schrift unter dem Titel Theorie der Bildung des Menschen nochmal etwas erläutert. Zitat, wiederum nach Konrad, Seite 41. Der Mensch muss sich, um seine Anlagen zu entwickeln, an einer Außenwelt abarbeiten. Zitat, da jedoch die bloße Kraft einen Gegenstand braucht, an dem sie sich üben, und die bloße Form, der reine Gedanke, einen Stoff, in dem sie sich darin ausprägend fortdauern können, so bedarf auch der Mensch einer Welt außer sich. Und Bildung, das ist dann jener Prozess, der, wie Humboldt sagt, keine Grenze der Vervollkommnung kennt, sondern Menschen im besten Sinne dazu motiviert, ihre innere, wie er sagt, geistige Lebenskraft zu kultivieren. Ja, und diese Bildung soll es für Humboldt sein, und das ist jetzt wiederum die grundsätzliche Frage, die ihm als einem revolutionsskeptischen Liberalen sich gestellt hat. Die Bildung ist gewissermaßen dasjenige, was in diesen Zeiten revolutionärer Wirren dann vielleicht noch übrig blieb in seiner Zeit. Zitat Konrad, Seite 42. Wenn aber alles außer uns wankt, so ist alleine noch in unserem Inneren eine sichere Zuflucht offen. Und seitdem in einem der bedeutendsten und kultiviertesten Teile der Erde, das ist Frankreich, eine wirkliche Umkehrung aller Verhältnisse stattgefunden hat, ist es immer zweifelhaft, wie viel sich in den Übrigen davon erhalten wird. Und Humboldts Ausweg aus dieser Problematik ist nun der Bildungsgedanke. Ich stelle zur Diskussion, dass es damit, wenn man es jetzt mal nicht auf Bildung beschränkt, sondern auf Erziehung abstellt, dass es damit ein wirkliches, da gibt es ein Problem. Also in der Karikatur, die vielen kleinen Kinder, die einen völlig überfüllten Terminkalender haben, da sie am Montag zum Judo-Unterricht gehen, am Dienstag zum Klavierunterricht, am Mittwoch in den Gemeindechor und so weiter und so fort. Der Zweck von Eltern, die das machen, und es gibt ja viele, die unteren sozialen Schichten, wo sowas gar nicht stattfindet, ist natürlich, diese vielfältigen Begabungen proportionierlich zu entwickeln. Ich habe es schon mal im letzten Semester erzählt. Ich kenne ein junges Ehepaar, deren Tochter das Pech hatte, als hochbegabt getestet worden zu sein. Und das war dann ein Drama, bis man für dieses Kind die richtige Schule gefunden hat, bis man wusste, welche Kurse es jetzt neben dem Schulunterricht noch nehmen soll. Also wenn man sagen, so wohlwollend pädagogisch, sowas wie eine Freizeit, gibt es nicht mehr. Also da will nur sagen, dahinter steht ein echtes Problem, hinter dieser Leitvorstellung der proportionierlichen Entfaltung aller Kräfte. Bei Kant war es anders. Kant war klar, dass die Menschheit ihre Potenziale nur gemeinsam entfalten kann. Dass es also vielleicht nach Möglichkeit viele verschiedene größere oder kleinere Einzelbegabungen gibt, die zu fördern sind. Aber nicht, dass das jeder Mensch in sich selbst herausbilden soll. Das ist ein wesentlicher Unterschied zu der kantischen Bildungsidee. Bei Humboldt klingt es so, als solle jeder und jede das alleine aus sich selbst heraus schaffen. Und also ein Kritiker wie Franz Michael Konrad stellt dann heraus, also dass diese Humboldtsche Bildungsidee eigentümlich solipsistisch ist und dass die Frage der Arbeit, die dann später in der materialistischen Bildungstheorie eine große Rolle spielen wird, bei Humboldt gar keine Rolle spielt. Wir sind vorhin durch die Biografie gegangen und da kam ein Jahr nicht vor, nämlich, und das wird uns noch öfters wieder beschäftigen, das ist das Jahr 1806. Warum? Also, das jetzt unter Napoleon militärisch erstarkte revolutionäre Frankreich führt Kriege mit Großbritannien, mit Österreich-Ungarn, mit dem Zarenreich, auch mit Preußen. 1806 erleidet die preußische Armee in der Schlacht von Jena und Auerstedt eine vernichtende Niederlage. Und da gab es dann, das wird dann auch gerne immer so ein bisschen karikierend in der historischen Literatur mitgeteilt, damals wurden dann in der preußischen Hauptstadt in Berlin Plakate aufgehängt. Der König hat eine Bataille, also eine Schlacht verloren, Ruhe ist jetzt die erste Bürgerpflicht, also nur keine Revolution oder Hysterie oder sonst was. In dieser Situation wird jetzt klar, dass Preußen diesen Krieg verloren hat, weil es einfach zu altmodisch gewesen ist. In welcher Hinsicht? Es war ökonomisch und politisch noch mittelalterlich. Erstens so, dass Handwerk und Gewerbe noch in Zünften organisiert gewesen ist. Also wenn man nicht in der Zunft der Tuchweber organisiert war, dann durfte man keine Leineweber-Manufaktur aufmachen. Und Leute, die keine Christen gewesen sind in Preußen, vor allem Juden, konnten ohnehin nicht Mitglieder der Zünfte werden. Also erstens. Zweitens, wie auch in Frankreich vor der Revolution und noch lange Jahre in Russland bis zum Jahr 1917, waren die meisten Leute, die in der Landwirtschaft gearbeitet haben, keine selbstständigen freien Bauern, sondern Leibeigene mehr oder weniger, die bei ihren Dienstherren verpflichtet waren, Hand- und Spanndienste zu leisten. Also ein gutes Bild gibt es, wenn Sie es noch in Erinnerung haben, aus der Schule, Theodor Fontane, Herr von Ribbeck auf Ribbeck. Also wir kennen das alle wegen dieser Birnen. Aber wenn Sie es nochmal durchlesen, dann werden Sie sehen, da ist auch von den Bauern und Büdnern die Rede. Also gewissermaßen die unselbstständigen Landarbeiter und Leibeigenen. Leute, die allesamt natürlich nicht besonders gerne und besonders motiviert für König und dieses Herrschaftssystem dann auch als Soldaten in den Krieg gezogen sind. Drittens die Frage, dass nur Angehörige der christlichen Nation es in Staat und Gesellschaft zu etwas bringen konnten. Das Problem der Emanzipation der Juden, das im revolutionären Frankreich dazu geführt hat, dass also auch die Nichtchristen, in dem Fall die Juden, bürgerlich gleichberechtigt waren. Wobei ich in Klammern anfüge, bei alledem reden wir immer nur über Männer und über Männer von einem gewissen Einkommen. Das galt auch für solche sich zu emanzipierenden Gruppen wie die Juden. Also Frauenwahlrecht ist in Deutschland erst eingeführt worden 1919, in Frankreich 1936 und im Schweizer Kanton Appenzell-Innerrhoden, ich glaube erst vor 20 Jahren oder vor 25. Also da gibt es große Ungleichzeitigkeiten. Dann viertens die Kommunalverwaltung. Es gab nicht, dass es heute gibt, Städte und Gemeinden, die einen eigenen Haushalt hatten und Straßenbau, Schulen, Kindergärten und so weiter eigenständig regeln konnten. Das wurde alles zentral in Preußen von Berlin aus geregelt. Fünftens die sogenannte Heeresreform. Also vielleicht haben ein paar von Ihnen mal also diesen Film von Stanley Kubrick gesehen, Barry Lyndon. Kennt er, hat das jemand gesehen? Nee, haben Sie nicht gesehen. Wenn Sie es mal im Netz oder im Fernsehen gucken, Sie es mal an. Also das ist ein Film, der von den Kriegen im 18. Jahrhundert handelt. Und wenn Sie da die Soldaten sehen, dann laufen die in starren Reihen über das Feld, also wirklich wie die standhaften Zinnsoldaten, hinter ihnen die Offiziere auf ihren Pferden, die sich selbst natürlich nicht gefährden und die dann, also die Soldaten vorstellen, die dann wirklich wie die Zinnsoldaten umgeschossen werden. Das hatten die französischen Revolutionsarmeen anders. Die hatten bürgerliche Offiziere, die hatten eine aufgelockerte Gefechtsformation. Also Heeresreform ist ein weiteres Thema, können wir jetzt an dieser Stelle übergehen. Und dann schließlich und letztlich, und jetzt kommt wieder Humboldt ins Spiel, die Frage der Bildungsreform. Es gab in den deutschen Ländern und zumal in Preußen eine Fülle unterschiedlichster Schulen, Bürgerschulen, Lateinschulen, Klosterschulen, Kadettenanstalten und anderes mehr. Was es damals noch nicht gegeben hat, war ein einheitliches Schulwesen, womit übrigens Preußen keineswegs alleine stand. Das war, wenn wir jetzt mal von Frankreich absehen, in Großbritannien kaum anders. Humboldt wird also, ich hatte Ihnen das anhand seiner Biografie vorgelesen, im Jahre 1809 zum Leiter der Sektion Kultus und Unterricht im preußischen Innenministerium ernannt und er verfasst dann im Jahr 1809 den sogenannten Königsberger und litauischen Schulplan und einen Bericht der Sektion des Kultus und Unterrichts an den König. Jetzt werden Sie sich vielleicht wundern, aber nochmal ein kurzer Rückblick in die deutsche Geschichte. Preußen erstreckte sich damals bis in das heutige Russland hinein. Also Königsberg, Kaliningrad heißt es heute, ist eine russische Enklave und der Staat, der heute Litauen heißt, der gehörte damals auch zu Preußen. Und das Grundprinzip, das Humboldt seinen bildungspolitischen Reformen zur Grundlage machte, war, dass dieser allgemeine Schulplan, die, wie er es nannte, ganze Masse der Nation betreffen sollte. Also nicht nur den Adel, nicht nur die Bürgerskinder und auch nicht nur so ein paar Kinder armer Leute, sondern es geht um ein Schulwesen, das ohne Ansehen des Standes sich um alle Heranwachsenden kümmert, um, wie es bei Humboldt im Schulplan heißt, Zitat Konrad, Seite 49, um keine Kaste, kein einzelnes Gewerbe. Schule soll sein Ausdruck der allgemeinen Menschenbildung. Jetzt wird diese hehre Bildungsidee, die wir vorhin diskutiert haben, die proportionierlichste Entfaltung aller Kräfte, jetzt soll sie institutionell konkretisiert werden. Allgemeine Menschenbildung. Wie setzt man das um? Mit Inhalten, die, Zitat, mit also allen Ständen gleich notwendig sind. Egal ob Vierterstand, ob Adliger, ob Bürger, allen Ständen gleichermaßen, aber daran sehen Sie zugleich, dass Humboldt wie auch Pestalozzi nicht daran gedacht haben, die ständische Gliederung der Gesellschaft aufzuheben. Das waren also keine Sozialrevolutionäre, sondern sie haben das vorgefunden, dass die Gesellschaft ständig gegliedert ist. Und auch davon haben sie einen Nachklang bis in die, also wenn wir jetzt in unserem Land bleiben, bis in die bildungspolitischen Debatten der Bundesrepublik Deutschland gehabt. Also nochmal zurück zum nordrhein-westfälischen Landtagswahlkampf. Da ist nach ungefähr 30 bis 40 Jahren heftigster Auseinandersetzung ein schulpolitischer Kompromiss gefunden worden, derart, dass in den jeweiligen Gebietskörperschaften, also Städten und Gemeinden oder auch Stadtteilen, es der Elternwille sein soll und der Wille der jeweils politisch Verantwortlichen, der darüber bestimmt, ob es eine Gesamtschule gibt, ein Gymnasium, ob es noch eine Volksschule gibt, eine Realschule oder anderes mehr. Das war lange Jahre bis 1968, 69 ohnehin in Deutschland nicht der Fall, zumal die konservativen Parteien CDU und CSU haben jahrelang für das dreigliedrige Schulsystem gestritten, weil sie davon ausgegangen sind, dass es eben doch relativ undurchlässige gesellschaftliche Schichten gibt. Also für die Arbeiter vor allem eine natürlich immer qualitativ hochstehende Volksschule, Grundschule, dann also für die Angestellten das Realschulwesen und dann für das höhere Bürgertum, die Akademiker und so weiter, das Gymnasium. Das ist eine Geschichte für sich, wie das diskutiert worden ist. Ich bringe das hier nur als Beispiel dafür, dass die Idee, dass das Bildungswesen eine sozial gegliederte Gesellschaft abbildet, sicher schon 200 Jahre alt ist. Das Interessante an Humboldt ist, dass er aber der Meinung war, dass jenseits dieser ständischen oder marxistisch gesprochen dieser Klassenunterschiede es sowas wie Inhalte und Notwendigkeiten einer allgemeinen Menschenbildung gibt, diese Inhalte, sollten die jungen Menschen mit dem ausstatten, was, Zitat, selbe Seite, allen Ständen gleich notwendig ist, denn es gäbe, wiederum Zitat, schlechterdings gewisse Kenntnisse, die allgemein sein müssen und noch mehr eine gewisse Bildung der Gesinnung und des Charakters, die keinem fehlen darf. Es geht also nicht nur um Rechnung, um Rechnen, um Lesen und Schreiben können, sondern auch um eine gewisse Bildung der Gesinnung und des Charakters. Also die sogenannten Tugenden, die vielleicht einige von Ihnen in den Zeugnissen noch als Kopfnoten kennengelernt hat. Jenseits dieser Allgemeinbildung, und das war Humboldt, ist klar, gibt es auch besondere Kenntnisse für besondere spätere Lebenswege und Stände. Nochmal Zitat, Seite 49. Was das Bedürfnis des Lebens oder eines Einzelnen seiner Gewerbe erheischt, muss abgesondert und nach vollendetem allgemeinen Unterricht erworben werden. Wird beides vermischt, so wird die Bildung unrein, man erhält weder vollständige Menschen noch vollständige Bürger einzelner Klassen. Auf der Basis einer Allgemeinbildung soll es dann möglich sein, dass Heranwachsende, wie er sagt, nochmal Zitat, die besondere Fähigkeit seines Berufs nachher sehr leicht erwirbt und behält immer die Freiheit, wie im Leben so oft geschieht, von einem zum anderen überzugehen. Damit kann er dann rechtfertigen, dass auf der Basis einer Allgemeinbildung dann später eine künftige Berufsbildung anschließen soll. Die Erfahrung zeige, dass sich der künftige Beruf oft nur sehr spät richtig bei einem Kinde oder jungen Menschen bestimmen lässt. Das hat er 1809 gesagt. Und wir sind erst jetzt zu Beginn des 21. Jahrhunderts dabei, ein Schulwesen zu verändern, wo Kinder bereits nach der vierten Klasse einsortiert werden. Wobei man immer sagen muss, der wichtige Blick, und das ist sicher auch für die Lehramtsbewerberinnen unter Ihnen wichtig, Schulpolitik im heutigen Deutschland ist außerordentlich komplex. Wir haben 16 Bundesländer mit 16 ziemlich verschiedenen Bildungssystemen. Kommen wir zum Schluss. Deswegen, so Humboldt, die Sektion des öffentlichen Unterrichts lässt daher, soweit ihre Wirksamkeit reicht, die Spezialschulen, das sind irgendwie vielleicht die Berufsschulen, überall dem allgemeinen Unterricht nachfolgen und hütet sich, die Berufsbildung mit der allgemeinen zu vermischen. Das klingt sehr gut, aber wir werden darüber natürlich nochmal zu diskutieren haben. Vielleicht soweit bis heute. Haben Sie dazu jetzt noch Anmerkungen, Fragen, Konkretisierungen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann will ich das für heute beenden. Und ich empfehle Ihnen nochmal dieses Buch von Konrad, das in seiner Weise wirklich vorbildlich ist. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.